Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People Pleasing AD. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Mir gegenüber sitzt Marlene Relling-Schäfer. Herzlich willkommen, liebe Marlene.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Nimm uns doch mal mit. Wie sieht denn bei dir so das Setting aus?
Jetzt gerade, hier heute, im Moment. Ja, also ich lebe in den USA, deswegen ist es bei mir gerade noch früh am Morgen und befinde mich hier in einem Coworking Space. Ich bin ja selbstständig und deswegen suche ich mir immer meine Büroheimat für den Tag.
Ich durfte ja auch schon mal bei dir im Podcast zu Gast sein. Das war auch tatsächlich meine eigene Premiere. Du erinnerst dich natürlich. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und eben über so wechselseitiges Kommentieren. Aber für mich war natürlich so ein Eyecatcher auch so der Name von deinem Podcast beziehungsweise auch so das Motto Unleashed Unicorns. Und wofür steht das für dich? Welche Bedeutung hat so dieses Bild?
Also ich glaube, dass wir unser volles Potenzial als Menschen erst dann entfalten, wenn wir uns wirklich trauen, unseren ganz eigenen Weg zu gehen. Also wenn wir uns mal frei machen von Ratgebern, Freunden, Familie, Gesellschaft, was auch immer uns beeinflusst, auf den Weg, den wir nehmen. Und es ist ganz egal, was für ein Weg da nachher rauskommt, ja, ob jemand in der Selbstständigkeit ist oder eine Anstellung. Das will ich gar nicht vorwegnehmen, sondern mir geht es wirklich einfach nur darum, sich zu trauen, seinen eigenen Weg zu gehen, sozusagen, ja, so ein bisschen im Zweifel auch in Kauf zu nehmen, dieses Standing out from the crowd, ja, dass man halt anders macht und sich zu trauen, auch Ziele zu setzen, auch wenn sie gerade noch unmöglich erscheinen oder wenn dir eigentlich die ganze Welt sagt, das geht nicht, ja. Deswegen Unleashed Unicorn. Und vielleicht ganz kurz dazu, ursprünglich ist das mal entstanden, dieses Bild des Unicorns, das habe ich schon seit 20 Jahren. Ich habe oft gedacht, auch gerade in der eigenen Familie, dass ich so das schwarze Schaf bin, ja. Nicht, weil ich die anderen nicht mag oder weil die nicht mögen, sondern weil ich immer das Kind war, was irgendwie andere Dinge wollte als alle anderen. Ja, also ein Beispiel, keine Ahnung, in der Familie, alle wollen in ein Resort fahren und dort am Strand liegen. Und Marlene wollte in die Stadt fahren, mit einem Kamel reiten und Menschen und das Land kennenlernen. Ja. Und das zieht sich eigentlich durch meine Lebensgeschichte, egal mit was ich gemacht habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, aber warum eigentlich schwarzes Schaf? Weil es klingt tatsächlich negativ, ne? Mit dem schwarzen Schaf assoziieren wir immer diesen Outsider. Und dann habe ich gedacht, naja, man könnte ja auch ein viel bunteres Bild entwickeln. Und so habe ich dann irgendwann mal gesagt, manchmal bin ich das Einhorn unter den Ponys, ja. Und deswegen, seitdem ist es das Einhorn.
Zu Beginn hast du davon gesprochen, dass Menschen sich nicht trauen. Ich habe mich so beim Zuhören gefragt, ist das denn so der einzige Grund, warum Menschen nicht sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln könnten, dass sie sich nicht trauen? Oder gibt es nicht einfach auch Menschen, die nicht so ganz wissen, wer sie überhaupt sind und wohin sie dann auch ausgehend von der nicht bekannten Persönlichkeit quasi gehen könnten?
Ja, absolut. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Dimensionen, die darauf einzahlen, ne? Also tatsächlich das eigene Umfeld, ne? Ich sag mal so, wenn man sich so fühlt oder die gleichen Dinge will wie alle anderen um einen herum, glaube ich, ist das relativ einfach, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist aber ja nun mal nicht bei uns allen so, ja? Also ich kann zum Beispiel vielleicht ein Unternehmertyp sein, bin aber in einer Familie aufgewachsen, die, sag ich mal, wo alle Erwachsenen in einer Behörde arbeiten, ja, was ganz, ganz weit weg ist von dem Unternehmertum. Und dann ist es natürlich deutlich schwerer. Und deswegen ist das eine, genau, sich zu trauen, wenn ich dann weiß, was ich möchte, aber immer das Gefühl, was ist denn da mit der Sicherheit zum Beispiel? Das andere ist aber auch, gar nicht rausfinden zu können, dass das überhaupt in einem schlummert. Und gleichzeitig weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, so ein bisschen wissen wir es schon, weil diese kleine Sehnsucht kommt ja immer wieder, dass man merkt, könnte da nicht noch was für mich sein? Geht da nicht mehr? Da habe ich halt die Erfahrung gemacht, es hilft halt, wenn man dann hier und da Menschen findet, die einen bestärken, dann auf diesen Weg zu gehen, wie auch immer der aussieht.
Unbedingt, ich denke auch. Also nur die Hilfeleistung, die dann zu geben ist, die wird sich dann natürlich unterscheiden. Also wie findest du das heraus, wenn du jetzt mit jemand anderes daran arbeitest, an dessen Weg zu arbeiten? Woran es jetzt im Einzelnen liegt, wie bekommst du das heraus?
Klingt simpel, aber es geht tatsächlich nur ums Zuhören. Also wenn
Ja.
ich mit Menschen daran arbeite, also ich bin ja aktuell auch unter anderem als Coach tätig für Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen, ist es schon so, dass bei manchen Menschen ist es so, dass einfach nur das Umfeld fehlt. Ja, da braucht es vielleicht einfach in dem Moment nur den Cheerleader oder den Sparringspartner, sag ich mal, der sagt, yes, you can do it. Und der zuhört und sagt, ich höre mir deine Ideen an und ich mache sie nicht sofort kaputt, weil ich dir jetzt hier 300 Gründe aufzähle, warum das vielleicht schwierig ist, sondern ich sage erstmal, okay, klingt super. Andere Menschen brauchen aber was anderes. Die sind nämlich die Selbstblockierer sozusagen. Das ist gar nicht das Umfeld, sondern da kommt dann das eigene Thema. Also Perfektionismus, der Druck, den man sich macht, das People-Pleasing, über das wir ja auch schon viel gesprochen haben, das Sicherheitsbedürfnis. Und dann arbeiten wir zum Beispiel eher am Thema Blockaden überwinden. Und welche von diesen Blockaden sind es eigentlich wert und richtig, sie zu überwinden? Und welche sind vielleicht auch richtige Alarmsignale? Da würde ich jetzt noch einen Kommentar sagen. Wir haben halt oft, gerade auch, glaube ich, in der Social-Media-Bubble, diesen Gedanken, der da geteilt wird, von du musst einfach nur auf deine Intuition hören. Mach einfach.
Ja.
Ich muss sagen, je mehr ich mich mit diesem Thema selber auseinandergesetzt habe auf meinem eigenen Weg, bin ich dem gegenüber immer etwas kritisch. Weil ja, es gibt die Intuition, also dieses Gefühl, da habe ich richtig Lust zu. Und gleichzeitig lohnt es sich immer, den Verstand einzuschalten. Der Verstand einmal sagt, Moment mal, weil ein Mensch, der sich zum Beispiel sehr unter Druck setzt, den müssen wir jetzt nicht noch in ein Setting schmeißen, in dem er noch mehr Druck von außen bekommt, ja. Und für den auch vielleicht etwas anderes,
Ja.
als jemand, der einfach wirklich nur den Gedanken hat von, ah, Sicherheit, weiß ich nicht, ob ich die überwinden kann.
Das ist richtig. Und so meinst du eben, dass es auch nicht für jeden Menschen die Intuition ist, auf die die Person hören darf, sondern vielleicht ist es für die eine Person dann doch mal das logische Durchdenken. Für jemand anderes mag es sehr wohl jemand, der sehr distanziert von dieser Sache auch vielleicht spricht. Man merkt das ja dann auch an der Art und Weise, wie die Leute darüber sprechen, dass man dann sagt, nee, diese Menschen näher ranzubringen, sie wirklich in ihr Gefühl zu bringen. Aber nicht jeder braucht nun unbedingt diese schillernde Intuition, sondern braucht vielleicht das Korrektiv, um es dann noch mal gut zu durchdenken. Habe ich das jetzt richtig
Genau,
verstanden?
ich denke mal so, eine Intuition ist ja auch ein Weglaufreflex, ja. Also wenn ich merke, oh, unangenehme Situation, dann haue ich einfach ab. Ist auch eine Intuition. Kann auch manchmal richtig sein, ja, wenn wir uns ungesunden Beziehungen befinden, privat oder beruflich, ja, dass man sagt, okay, das ist wirklich gut, jetzt da mal einen Schlussstrich zu ziehen. Aber es gibt auch Momente, wo man sagen kann, gerade im beruflichen Kontext, wenn Beziehungen kriseln und schwierig sind, ja, mit Vorgesetzten oder Stakeholdern, wie auch immer, wo man sagt, ist es wirklich jetzt das Richtige wegzulaufen oder lohnt es sich auch nochmal zu gucken, was kann ich an meinem Verhalten oder an meiner Art und Weise damit umzugehen ändern, um Konflikte vielleicht zu lösen? Weil das ist etwas, was den Menschen auch langfristig hilft. Weil wenn ich weglaufe, laufe ich im Zweifel wenig später in die gleiche Situation noch einmal in einem anderen Setting.
Kommen wir vielleicht noch mal so zurück. Ich möchte doch noch mal auf dieses schwarze Schaf zu sprechen kommen, weil das ist natürlich negativ konnotiert und es wird ja seinen Grund geben, warum du dich da vielleicht im ersten Schritt auch mal so als ein solches bezeichnet hast. Das heißt, da sind dir ja bestimmte Wertungen von deiner Familie auch mitgegeben worden. Wenn ja, welche sind die und inwiefern haben die dich zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch blockiert? Und wie ist es dir denn dann gelungen, dich davon zu befreien?
Also, ich sag mal so, das schwarze Schaf kam ja vor allem von diesem Gedanken, alle anderen scheinen ja irgendwie mit einem bestimmten Weg happy zu sein und ich bin es nicht. Oder ich will immer etwas, wofür ich auch gar nicht so viel Applaus von außen bekomme. Ja, also ich habe selten erlebt, dass das familiäre Umfeld gesagt hat, Mensch, mega gut, würde ich genauso machen. Es war eigentlich immer eher dieses, warum will sie das denn jetzt? Ja, und das gibt dann natürlich das Gefühl, dass man irgendwie falsch ist, ja, weil alle sagen, du musst rechts rumlaufen und du denkst, aber links klingt viel cooler für mich. Dann hat man natürlich schon im Kopf, vielleicht haben die anderen ja recht. Vielleicht ist links wirklich verkehrt. Und ich habe mich aber jahrelang tatsächlich immer darüber hinweggesetzt und trotzdem mein Ding gemacht, zulasten meiner Eltern. Also sie tun mir auch heute ein bisschen leid, ich glaube, ein einfacher Teenager. Und gleichzeitig ist es aber so, dass je erwachsener ich wurde, desto mehr kam irgendwie das Bedürfnis, so zu sein wie die anderen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also als Teenager fiel mir das relativ leicht, immer zu sagen, weißt du was, ich mache mein Ding, ist mir egal, ob Mama und Papa das doof finden. Und je erwachsener ich wurde, desto mehr hat man aber trotzdem, auch wenn man es gar nicht wollte, doch wieder versucht, es so zu machen, dass es vermeintlich richtig ist. Ja. Und bei uns war zum Beispiel auch immer ein Thema, das Thema Erfolg. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es, und da mag ich mich irren, aber ein Gefühl, dass in meiner Familie super erfolgreich zu sein sehr erstrebenswert ist. Ich hatte schon immer die Message bekommen, es ist wichtig, etwas gut zu machen, fallen, ja, also dass der Chef sagt, hast du gute Arbeit gemacht? Das war auch immer eine Frage. Was sagt der Chef dazu? Wie findet der Chef das? Wie findet dein Arbeitgeber das? Ja, es war immer sehr, sehr wichtig, das zu tun. Aber dass ich jetzt sage, als Beispiel, ja, du, ich werde jetzt hier CEO und ich manage das, das war jetzt eher nicht so, dass das jetzt das erstrebenswerte Ziel war. Und ich glaube, ich habe jahrelang schon damit gekämpft, wenn ich super erfolgreich bin, ist es eigentlich nicht richtig. Und eigentlich müsste ich doch viel weniger wollen und mit viel weniger zufrieden sein. Ja.
Interessant. Aber das heißt, da gab es dann einen Moment, wo du dich dann weniger aufgelehnt hast, bist also so ein bisschen mehr pleasing-mäßig in die Richtung gegangen, von der du dachtest, das passt jetzt auch deinen Eltern, um dann im Grunde genommen zu erfahren, es ist aber wieder nicht genau die Art, wie sie jetzt das von mir erwarten. Denn eigentlich ging es ihnen darum, dass du das dann eben auch so machst, wie man das erwarten kann, aber eben jetzt auch nicht irgendwelche Allüren bekommst, so nach dem Motto, das brauchen wir nicht, das machen wir nicht. Wir sind nicht so, wir sind anders oder wir sind bodenständig oder was da alles so mitschwingt. Also mit anderen Worten, ganz schön gemein, weil du hast dich da so ein bisschen auf so einen Weg eingelassen, hast dich ein bisschen mehr angepasst und dann wurde dir eigentlich gespiegelt, naja, jetzt geht's eigentlich wieder darum, dass du nur sicherstellst, dass du diesen Vorstellungen entsprichst.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe nie auf sie gehört. Ich habe trotzdem mein Ding gemacht. Ich bin ja gegangen, dass ich, also tatsächlich für mich war das immer sehr erstrebenswert, an die Spitze zu kommen, sowohl im Unternehmen als auch, als ich dann gesagt habe, ich bin selbstständig und so weiter. Ich habe tatsächlich nicht das gemacht, was ich hätte vielleicht tun sollen, damit man den Schulterklopfer gibt sozusagen. Ja. Ich habe jetzt wirklich meine 30er gebraucht, für mich herauszufinden, was brauche ich eigentlich, um glücklich und zufrieden zu sein. Es war vorher immer ein bisschen überlagert mit, was habe ich gelernt, was man brauchen müsste und was wäre eigentlich richtig.
Hast du aber auch herausgefunden, nehme ich mal an, ja, also es geht darum, dass ich selber die Sachen in die Hand nehme und dass ich selbstwirksam bin und dass ich mich selbst drum kümmere, weil jemand anderes wird es für mich nicht tun.
Ja, ja, und das Spannende ist ja, also ihnen wurde es ja auch nicht beigebracht. Ne? Ich sag mal so, die Generation, also meine Großeltern sind so klassische Kriegsgeneration, aber waren schon Kinder, ne, in der Zeit. Und dann meine Eltern sind halt die Generation danach. Also, dass meine Großeltern jetzt ihr Leben lang nicht sich überlegt haben, ob sie nochmal sich selbst verwirklichen und an die Spitze von irgendeiner Karriere kommen, finde ich jetzt total nachvollziehbar. Ja. Ja. Das sind Menschen, die im Mangel groß geworden sind. Für die war überhaupt Geld verdienen und irgendwie in Sicherheit zu kommen, super erstrebenswert. Meine Eltern dann die erste Generation, die einen vernünftigen Schulabschluss machen konnte in Ruhe, die im Büro arbeiten durfte und eben nicht mehr in diesem, ich muss jetzt im Handwerk irgendwie mein Brot und nicht das Handwerk schlecht werden. Das meine ich damit. Aber es ist halt noch ein Unterschied, ob ich mich selbst dafür entscheide oder ob das die Option ist. Also da war so wie, Mensch, die Kinder können ins Büro gehen, kaufmännisch arbeiten, die sollen es mal besser haben. Ja. Das, glaube ich, das steckt in ganz vielen Menschen in Deutschland so drin, dieser Dreiklang Kriegsgeneration, Ärztegeneration, die es etwas besser hatte und dann wir, die es noch besser haben sollten, die dann studieren durften und so weiter und so weiter. Aber immer noch mit diesem Mindset von früher halt dieses Gefallen wollen, es gut machen und sich den Schulterklopfer abholen vom Vorgesetzten oder vom Job oder wie auch immer.
Das stimmt. Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir dann die Hoffnung haben, dass sich das jetzt wirklich auch ändern kann, dass man sich weniger ausrichtet an dem, was andere von einem erwarten. Ich habe heute durch Zufall einen Post gelesen auf LinkedIn, da ging es um die Frage, sei perfekt und dieses ganze Thema Perfektionismus und dass da also sogar gesagt wird, dieses sozial auferlegte, eben von außen herkommende, das würde eher sogar wieder zunehmen oder hätte sich gerade in den letzten 10 Jahren enorm vergrößert, dieser Druck, der da wieder als Ursache für diesen ganzen Perfektionismusdrang bekannt ist. Also das ist ja dann etwas, was ein bisschen erschreckend ist, weil diese Emanzipation findet dann ja offensichtlich doch nicht statt.
Ja, da habe ich aber, also das ist jetzt meine persönliche Hypothese, kann ich natürlich jetzt nicht belegen, ne? Aber meine Vermutung ist, das hat auch ganz viel mit unserem medialen Konsum zu tun. Ich gebe da mal ein Beispiel auch zwischen meinem Mann und mir, der Unterschied, ja. Mein Mann, wenn der Social Media konsumiert, dann guckt er sich Videos an, die irgendwie witzig sind, ja, so entertaining Content. Der guckt sich nicht an, wie man ein guter Vater ist, wie man besser im Job performt. Das so. Mein Mann ist, glaube ich, würde ich jetzt mal so behaupten, der spürt diesen Druck nicht so intensiv.
Ja.
Ich hingegen, und ich glaube, ne, viele Freundinnen und auch Kundinnen, mit denen ich arbeite, haben das Gleiche, die konsumieren, okay, jetzt habe ich ein Kind bekommen. Wie mache ich dann die perfekten ersten Monate? Wie mache ich Baby-led Weaning oder mache ich mit einem Löffel füttern? Also, weißt du, wir machen so viele. Das wird aber ja von außen auf uns reingegeben, weil wenn ich diese ganzen Medien so nicht konsumieren würde, eben nicht mehr wie früher der eine Ratgeber, den ich mir kaufe, sondern das ist halt, das sind wahrscheinlich 20 Ratgeber, die mir empfohlen wurden und dann aber eben die mediale Präsenz durch Online-Konsum, die mir sagen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Und gefühlt ist es ja nie richtig, weil wenn ich mich für das eine entscheide, genauso viele Stimmen, die sagen, das ist totaler Quatsch, du musst es andersrum machen. Und also es ist eine Hypothese, woher dieser starke Perfektionsdrang kommt in unserer Nation.
Ist gut nachvollziehbar. Ich glaube auch da, die Ursachen wechseln sich ab. Es verändert sich, aber es bleibt vom Thema her weiterhin virulent. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann ich mich davor schützen? Wie kann ich da resilienter werden? Hast du da Rezepte oder Vorgehensweisen, die du mit uns teilen magst?
Ich habe wahrscheinlich wieder das Unicorn. Mein Rezept ist nämlich einfach, nicht auf die Ratschläge zu hören, nicht die Ratgeber zu lesen, nicht das Zeug zu konsumieren, mit dem ich jeden Tag zugeschleudert werde. Wir sind ja auch eine Generation, die gerade sehr auf diesem Trip der Selbstverwirklichung ist. Und mit dem Ergebnis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die diese ganzen Selbstverwirklichungsdinge konsumieren und die wirklich jetzt die Erleuchtung gefunden haben und
Auf
alles.
Wolke 7 schweben.
Nee, also ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. Dadurch, dass die das Gefühl haben, ich muss doch mich verwirklichen, ich muss doch mein Traumleben, ich muss doch perfekt sein. Dadurch haben wir es vielleicht noch viel weniger als jetzt die Generation meiner Eltern, die einfach mit dem zufrieden sind, was sie haben. Ja.
Mit anderen Worten, die machen dann oder man macht dann zu viel des Guten oder was ist es dann? Oder doch irgendwie zu wenig selbstbestimmt, zu wenig das eigene Wertesystem oder das eigene Wunsch-Motivationssystem vorher mal angeschaut haben, bevor man sich konfrontiert mit dieser ganzen Außenwelt, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können, also so einen Ausleseprozess zu haben. Ja, was ist jetzt überhaupt relevant für mich? Was betrifft mich überhaupt? Soll ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, wie man irgendwo auf der Welt das und jenes macht, wenn es doch gar keinen Bezug hat? Oder wie kann man da von Beginn an vielleicht auch schon so ein bisschen widerstandsfähiger sein?
Du nennst gerade ganz wertvolle Stichpunkte, nämlich ich und mich. Und ich glaube, wir konzentrieren uns zu wenig auf uns selbst und sind viel zu viel abhängig davon, was andere uns sagen, was andere uns raten. Also ich merke das auch, auch im Coaching gibt es sehr viel den Trend, dass Menschen gar kein Coaching richtig wollen, sondern sagen, nee, nee, eigentlich will ich einen Mentor, der mir sagt, wie ich es machen soll. Jemanden finden, der die 10 Schritte entwickelt hat. Und da, also aus eigener Erfahrung würde ich sagen, es gibt diese 10 Schritte aber nicht. Es gibt sicherlich 10 Schritte, die man durchlaufen kann, derer man Erkenntnisse sammelt. Und es gibt sicherlich ganz spannende MentorInnen da draußen und überhaupt Menschen, deren Lebensgeschichte uns inspiriert. Und ich glaube, das ist es auch wert, sich das anzuschauen und davon zu lernen. Aber im Kern, die eigene Zufriedenheit entsteht, glaube ich, nur dann, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und herausfinden, was will ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und nicht nur Werte, sondern auch Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, wirklich zufrieden abends ins Bett gehen zu können. Und erst wenn ich mich wirklich mit mir selber auseinandersetze und nicht mit dem, was andere für sich arbeiten, ich glaube, erst dann schaffen wir es auch, uns wirklich frei zu machen und
Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich nehme mal an, du hast nach dem Bachelor im Prinzip studiert. Du hast kein Diplom mehr gemacht, ne? Das war wahrscheinlich vor deiner Zeit. Ich finde das manchmal sehr kritisch. Ich bin ja nun schon seit geraumer Zeit im ganzen Hochschulwesen unterwegs und es gab ja dann, glaube ich, 2005 oder so diesen Switch hin zum Bachelor. Und dadurch ist jetzt das ganze Studium sehr verschult worden. Und da ist doch dieser Trend, das, was früher mal so war, so vielleicht auch manchmal ein bisschen praxisfern unterwegs gewesen zu sein, auch vielleicht zu viel Zeit gebraucht zu haben. Das Ganze ist ja jetzt kompakter geworden. Aber durch den Bachelor ist das natürlich schon so viel mehr so nach diesen Blaupausen. Das wird einem viel mehr so checklistenartig vorgegeben. Wie gehe ich die Prozesse an? Wie sind die Stufen, die 6 Stufen des, die 7 Schritte des? Und wie du so sagst, gib mir doch bitte mal konkrete Punkte an die Hand, was immer sehr nachvollziehbar ist. Es soll ja auch immer sehr schnell so ein Output und Impact und so weiter haben. Aber dieses ganze Prinzip der Selbstfindung oder der Selbstentwicklung oder dieser Suche, dieser Neugier, dieser Offenheit, dieses Forschende, das ist ja dann alles irgendwie weniger gegeben. Und das finde ich eben auch teilweise doch ein bisschen schade, dass das auch beim Studieren so ein bisschen abhanden.
Ich würde Menschen heute immer mitgeben, in ihrem Leben der eigenen Neugier zu folgen und nicht nur einem Plan. Also natürlich brauchen wir im Leben oder viele von uns zumindest Ziele und irgendwie einen Plan, wie wir da hinkommen wollen, so gar keine Frage. Und gleichzeitig würde ich da wieder sagen, und ich weiß, die Antwort ist nicht so zufriedenstellend, ja, weil ich glaube, es gibt halt nicht den einen Weg, aber es geht darum, eine Balance zu finden und sich die Neugier zu erlauben, ne? So wie ich es jetzt gerade mache. So, ich habe irgendwie mein Coaching-Business, ich wohne jetzt in den USA, nebenbei arbeite ich in einem Eisladen, weil mich das interessiert und weil es mir Spaß macht. Ich probiere verschiedene Dinge aus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns teilweise gerade in der Karrierewelt zu wenig erlauben. Also wenn wir uns mal so den typischen Alltag von Menschen in der Businesswelt anschauen, besteht der zu 80% aus Arbeit. Dann ist abends noch ein bisschen Familie und am Wochenende einkaufen, putzen, Waschmaschine anmachen und das Auto waschen, ja. So, dann geht das wieder von vorne los. Und was bleibt denn da, ja? Und ich glaube, da sind wir ja dann häufig auf dem Trip, dass wir sagen, naja, der Job muss es fixen, dann muss ich beruflich halt was anderes machen. Und ich glaube, es geht aber nicht nur darum, also auch, aber nicht nur darum, jetzt beruflich die Erfüllung zu finden, sondern es geht auch darum, sein Leben bis zu gestalten, ja, weil warum kann ich denn nicht zum Beispiel meinen normalen Business-Job haben und trotzdem am Samstag mal in einer Eisdiele arbeiten, weil es mir Spaß macht, weißt du? Solche Gedanken haben wir ja als Erwachsene gar nicht,
Ja, das
ne?
stimmt, ja.
In diesem Zusammenhang, wenn ich das noch ergänzen darf, auch das ging mir jetzt die letzten Jahre auch so, dass immer, wenn ich irgendwas gemacht habe aus Neugier, wurde ich sofort gefragt von den Menschen um mich herum, warum machst du das jetzt? Was willst du dann damit machen? Das war immer die beste Frage. Was willst du dann damit machen? Also als wenn jeder Schritt, den ich gehe, jedes Wissen, was ich erlerne, sofort in einem neuen Job resultieren muss. Aber das ist gar nicht so. Ich kann doch auch einfach mal nur Sachen machen, weil sie mir Spaß machen und weil sie mich interessieren. Ja.
Ich glaube einfach, dass das andere Menschen irritiert und letztlich ist Irritation ja eine Vorstufe von irgendwo am Ende Angst. Und Angst ist ja so ein Gefühl, was jetzt immer verbreiteter ist, also auch so im Kontext von Barney, wo eben die Menschen dann diese Haltepunkte brauchen oder so Geländer brauchen und ja, vielleicht wird es ihnen auch eingeredet, dass sie das brauchen, weil es ihnen irgendwo auf anderer Seite ausgeredet wird, dass sie dazu in der Lage sind, das spontan individuell zu entscheiden. Ich weiß es nicht. Weil das einfach auch etwas ist, was dann wieder anderen Angst macht, wenn man sieht, andere sind noch auf dem Weg der Suche. Weißt
Ja.
du, wie das sein kann? Mir hilft das eigentlich, wenn ich mir das bewusst mache, dass es dann doch ein Thema ist, was die andere Person hat und weniger ein Thema, was ich habe. Wenn dann solche
Ja.
Fragen kommen, dann ja, das versuche ich dann so milde zu lächeln, ja, darauf vielleicht gar nicht großartig zu antworten, weil das im Grunde genommen auch nichts bringt, weil wir da auch nicht auf einen Nenner kommen werden.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Also dazu habe ich auch, ich glaube, mehrere Podcast-Folgen aufgenommen, also warum Menschen reagieren, wenn wir uns trauen, aus der Reihe zu tanzen. Ja, also wenn das Einhorn sich entscheidet, den Ponystall zu verlassen. Nicht immer ist das etwas Negatives oder etwas Böses. Ne? Ich sage immer zum Beispiel, wenn Eltern sich sorgen, wenn ich in eine Selbstständigkeit gehe, dann tun sie das nicht, weil sie es mir nicht gönnen oder weil sie das irgendwie grundsätzlich blöd finden, sondern sie tun es, weil es sind meine Eltern. Die wollen mich beschützen. Das Letzte, was die wollen, ist, dass ich unter einer Brücke sitze und kein Essen finde. Ja, so das heißt, deren Aufgabe ist es eigentlich oder deren Intuition ist es, mir alles aufzuzählen, was schiefgehen könnte. Ja, und das meine ich nicht böse. Und gleichzeitig hilft es, sich das mal vor Augen zu halten. Also warum Freunde, Familie, Bekannte kritisch reagieren, wenn wir das tun? Denn das hilft mir dann auch immer zu sagen, okay, wie du sagst, es ist deren Thema. Es ist auch gar nicht böse gemeint. Die wollen mir nichts Böses, im Gegenteil. Und gleichzeitig muss ich den Mut und die Überwindung der Angst und auch, ja, wie sagt man, also das Ausräumen dieser störenden Denkmuster, die ich da vielleicht in meinem Kopf habe, die mich hindern, das muss ich selber schaffen. Es ist nicht deren Verantwortung, das zu tun, sondern es ist meine, ja.
Und wann sagst du dann oder kommt für dich der Punkt, dass du sagst, so, jetzt ist das aber doch zu massiv, was da an Störfeuer kommt? Jetzt erlaube ich es mir auch, mich letztlich von dieser, sage ich mal, auch negativen Energie dieser Person dann da auch ganz zu lösen, weil ich meine, es kostet ja immer Energie, da nach innen immer so mit sich selbst zu arbeiten. Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, also dazu kommt es im Grunde genommen gar nicht?
Also bei mir ist es noch nicht dazu gekommen. Jetzt kann ich das natürlich nicht für jeden Menschen zu 100% beantworten. Es gibt Menschen, von denen man sich sicherlich lösen sollte, weil sie einen ja negativ beeinflussen. Ich würde jetzt aber sagen, also wir machen es jetzt mal im beruflichen Kontext, ja, wenn ich
Ja.
mich beruflich verändern möchte und Menschen mich dabei jetzt nicht unterstützen, dann ist das aus meiner Sicht ein bisschen zu radikal zu sagen, oh, jetzt möchte ich mit der Person aber nichts mehr zu
Ja,
tun haben.
ja,
Die
ja.
Frage ist doch eigentlich, warum verspürst du, also nicht du, sondern der Mensch einfach, den Impuls, das alles mit dieser Person teilen zu müssen? Kann ich nicht eine Freundin haben, die vielleicht kritisch ist gegenüber meinen beruflichen Entscheidungen, aber mit der ich mega Spaß habe, wenn wir uns Kids unterhalten oder wenn wir in den Urlaub fahren und zusammen wandern gehen oder wie auch immer? Warum darf ich nicht die Beziehung dafür? Also die Frage ist doch eigentlich, warum habe ich dieses Bedürfnis, das jetzt unbedingt teilen zu müssen?
Das stimmt, ja. Naja, das finde ich einen sehr guten Punkt, weil das habe ich mir auch schon manches Mal gesagt. Es ist doch nicht jede Person gleichermaßen anschlussfähig für bestimmte Themen. Und da, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Also man hat die eine Freundin, um vielleicht Badminton zu spielen, die andere, um vielleicht mal zusammen in so einen kitschigen Film zu gehen. Und natürlich gibt es auch welche, mit denen man ganz vieles teilen kann. Das sind dann
Genau.
besonders guten Freundinnen oder Freunde. Aber das sehe
Genau.
ich ganz genauso. Das ist absolut wahr. Also komischerweise ist es ja nur oft so, dass man gerade die größten Kritiker, Kritikerinnen in seinem Leben besonders überzeugen möchte von dem, was man tut. Also das ist ja oft das Verrückte. Und dann muss man sich aber sagen, ja, da kann man eigentlich nur unglücklich bei werden, weil es gibt einfach Menschen, die werden auf ihrer Position beharren. Das dürfen sie ja letzten Endes auch für sich. Für mich
Aber da,
natürlich dann nicht, aber
ja.
ja.
Darf ich dazu eine Erkenntnisteil, die ich gemacht habe? Ich glaube, wir wollen es nur dann, wenn wir selber nicht klar sind, beziehungsweise wenn wir selber ganz viel Unsicherheit in uns tragen. Weil wenn ich genau weiß, was ich tun möchte und zu 150% davon überzeugt bin, dann habe ich in der Regel gar nicht den Impuls mit Menschen, wo ich schon weiß, dass es kritisch ist, das jetzt mit denen auszudiskutieren. Muss ich ja auch gar nicht, weil es ist ja schon entschieden. Und das ist übrigens auch ein Tipp an dieser Stelle für alle da draußen. Was häufig hilft bei Menschen, die kritisch gegenüber unseren Entscheidungen sind, ist ganz klar zu sagen, wie es sein wird. Weil das merke ich auch, wenn ich, ob es Familie oder Freunde sind, sage, also ich habe mich jetzt angemeldet, ich mache mich selbstständig, so und so wird es sein, da kommt in der Regel gar nicht so viel Kritik. Die kommt
Ja.
nämlich nur dann, wenn ich sage, du, ich überlege und
Ja,
ich muss
ja.
mal. Ja, dann kommt sie, weil ich dann eine Einladung ausspreche zu, hey, ich bin noch unsicher, du kannst hier noch plus nehmen, ja. Versus
Ja.
wenn ich sage, es ist schon entschieden, dann kommt gar nichts.
Kam es dazu? Wie bist du dorthin gekommen nach Bologna? Was hast du da gemacht?
Also die Überschrift ist eigentlich Practice what you preach, ja, weil ich habe natürlich, ich erzähle Leuten immer, wie wichtig es ist, der eigenen Neugier zu folgen und ja, das zu tun, was sich richtig anfühlt. Und ich habe mit 16 das erste Mal in so einem Eisladen gearbeitet bei mir in der Heimatstadt. Und es war der erste Eisladen, den ich auch kennengelernt habe als Kind, wo das Eis wirklich ganz, 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 ganz frisch gemacht wird. Ja, also Herr Müller hieß der Mann damals, ein älterer Herr, der diesen Eisladen halt hatte. Und er ist jeden Morgen im Sommer losgegangen, hat erstmal frische Erdbeeren vom Markt geholt. Und dann haben wir daraus Erdbeereis gemacht. Und diese Art des Eises, also das war vor über 20 Jahren, gab es so in Deutschland nicht. Die meisten haben halt, ne, fertig gemischte Pulver und so weiter verwendet. Dann einfach mal Freude machen. Das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und deswegen habe ich auch schon, ich weiß, das 2014, 2016, immer wieder habe ich mal so beim Lunch oder so mit Kollegen gesagt, oh, ich hätte eigentlich gerne einen Eisladen. Eigentlich möchte ich gerne Eis. Und aber nie gemacht. So, und dann kam diese Welle, vielleicht erinnerst du dich, irgendwann, gerade in Deutschland, kam so eine Welle, wo auf einmal ein cooler Eisladen nach dem nächsten aufgemacht hat, ja. Also, obwohl wir früher schon alle gesagt haben, Eis gibt es doch schon, was willst du mit Eis? Mit Eis verdient man kein Geld. Ja, wir sehen jetzt, geht eben doch, ja. Viele andere halt habe ich gemacht und sind jetzt seit 10 Jahren schon sehr, sehr erfolgreich am Markt. Und ich habe mir jetzt gesagt, wenn mich das nicht loslässt, der einzige Weg herauszufinden, was es auch in diesem Weg für mich zu finden gibt, ist loslaufen. Und das ist auch so. Das kann ich auch immer klar, jetzt findet man nicht am Schreibtisch. Also habe ich mir gedacht, ich buche jetzt das Ticket, ich fliege jetzt nach Italien und ja, ich bin Mutter und ja, es ist hart, 4 Wochen sein Kind alleine zu lassen, aber ehrlich gesagt, ne, war ja beim Papa, hat also auch geklappt. Da kamen nämlich bei mir die Kritiker und ich habe die Einladung ausgesprochen, weil als Mami war das für mich auch hart, meinen Sohn 4 Wochen jetzt zu Hause zu lassen. Ja, und dann bin ich nach Italien geflogen für 4 Wochen, habe dort mich zum Gelatier ausbilden lassen von anderen Gelatiers und also es waren grandiose 4 Wochen, war genauso cool wie meine Reise durch Afrika, würde ich sagen. Es war einfach 4 Wochen, in denen ich mit Menschen aus aller Welt zusammen war, also wirklich aus aller Welt. Und wir alle haben die Begeisterung für Eis geteilt.
So ein Intensivkurs. Und ist das jetzt auch so der Zeitraum, den man braucht oder der ausreichend ist, um das dann abschließend auch wirklich zu können?
Ja, also viele, die in dem Kurs waren, hatten auch schon ihren Eisbach. Also nicht alle haben die 4 Wochen gemacht. Manche sind auch erst nach 2 Wochen dazugekommen. Und viele von denen haben tatsächlich mit diesem Kurs angefangen, ein, 2 Wochen gemacht, sind dann in ihr Heimatland und haben ihren eigenen Laden eröffnet. Also von daher, ja, das reicht durchaus, um damit anzufangen, weil am Ende, wie in jedem Job, die richtige Erfahrung kommt, wenn du es machst. Ja, da kannst du dir auf dem Papier noch so viel ausmalen, du musst einfach machen. Und ich habe mich aber jetzt für einen anderen Weg entschieden. Der Grund ist, und das darf man auch nicht vergessen, also am Ende bin ich auch nur ein normaler Mensch, ja, und ich bin gerade in die USA gezogen. Ich habe ein kleines Kind von 1,5 Jahren. Ich habe hier keine Familie und keine Freunde. Wäre für mich ein bisschen Kamikaze, wenn ich jetzt sagen würde, so, alles klar, jetzt nehme ich mir mal eben irgendwie 200.000 Euro in die Hand, die ich übrigens auch gar nicht habe selber, ja, und hau jetzt noch mal einen Eilplan drauf. Und dann habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Und zwar gibt es hier in Florida eine sehr, sehr coole Eisdiele. Die machen auch alles selbst. Und der Inhaber hat auch dort gelernt. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich schreibe den jetzt einfach mal an. Und es hat geklappt. Und jetzt arbeite ich dort immer mal so ein paar Tage die Woche in der Eisdiele und darf das Eis tatsächlich herstellen.
Und bist jetzt stolz wie Oskarina.
Ja, tatsächlich, vor allem das Coole ist, also ja, wie auch immer das jetzt gekommen ist, aber der Eisladenbesitzer und ich sind tatsächlich ein sehr, sehr cooles Duo, denn er hat im Prinzip seinen Corporate-Job gekündigt, hat den Eisladen, also er hat eigentlich genau das gemacht, was ich hätte gerne machen wollen. Und ich lerne sehr, sehr viel von seiner Erfahrung, von den Ups und Downs, ja, weil es ist auch, wie er selber sagt, das ist jetzt nicht, ich habe jetzt einen Eisladen und jetzt ist alles toll und jetzt lebe ich meinen Traum. Ja, an manchen Tagen ist es so, aber an manchen Tagen eben auch nicht. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Deswegen spreche ich gerade auch häufig darüber, jeder Job hat auch seinen Preis. Und das ist auch etwas, was ich gerade in diesem Eisbusiness kenne. Als Gastro ist hart. Ich weiß nicht, wie von euch Zuhörer außen schon mal in der Gastro gearbeitet hat, aber es ist hart.
Schon eine konkretere Vorstellung, wie das dann auch vom Business-Geschäftsaspekt sein kann, also wie dann dieses Eis machen und Eis verkaufen kann, wenn es nur so ein Portfolio-Aspekt ist. Also wenn du das jetzt noch nicht mal jeden Tag die Woche machst, sondern nur so teilweise, würdest du dann denken, dass du das mit jemand anders zusammen machst oder doch mehr in der Anstellung? Oder wie hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
Nein. Und auch das ist ein bisschen die des Weges, sag ich mal, die eben nicht so viele Gedanken zu machen. Ich glaube, die meisten von uns Menschen, insbesondere Frauen, den ganzen Tag am Denken, was ist jetzt das Nächste? Und wir sind dann immer in diesem Modus, ich mache Dinge um, ja. Warum nicht etwas machen, weil, ja, und so ist es bei mir gerade. Ich mache es gerade, weil es mir hier und jetzt gerade Freude macht. Und ja, im Idealfall kommt da irgendwann noch mehr bei raus, aber ich kann es jetzt gerade noch gar nicht sagen. Und ich habe halt auch in der Gelabo-Schule waren halt einige, die hatten schon ihr fertiges Logo, die wussten schon genau, hey, ich mache alles vegan. Der nächste sagt, ich mache alles nur mit Schokolade und dann einer, der sagt, ich will es mit Tee machen. Und da habe ich so gemerkt, an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Ich weiß einfach erstmal, ich finde Eis mega gut und endlich traue ich mich, das als Teil meines Lebens einzuladen. Aber was nachher draus wird, weiß ich nicht.
Ja, gut, also und dann für dich auch so, dass du wahrscheinlich auch mit ganz unterschiedlichen Wegen dann auch glücklich und zufrieden sein kannst, wenn du dich dann noch nicht so sehr stark einengst.
Wie sagt man, der Weg ist das Ziel. Ich weiß, das klingt mega cheesy, weil das so ein Satz ist, den gibt es wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Aber es ist wirklich meine Erkenntnis, insbesondere in den letzten 2 Jahren, wo ich ja auch wirklich diesen Weg gegangen bin, ohne Plan B zu kündigen und einfach mal zu gucken, was kommt. Es geht nicht darum zu sagen, hey, und in einem Jahr habe ich jetzt einen Eisladen und dann bin ich happy und dann habe ich alles, was ich will. Sondern es geht darum, heute das zu haben, was du willst, ja. So, und jetzt weiß ich aber, manche Ziele lassen sich nun mal nicht von heute auf morgen realisieren. Also ein Eisladen baut man halt nicht auf. Und trotzdem brauche ich aber heute mich nicht in diese Höhle des Löwen zu begeben und zu sagen, weißt du was, der Eisladen, darauf setze ich jetzt alles. Und ich schmeiße alles andere weg, das Coaching schmeiße ich weg und ne, es gibt nur noch diesen einen Weg. Weil dann habe ich wieder eine riesen Welle von Druck, die auf mich zukommt. Dieser Druck, der sagt, das muss richtig gut werden. Das muss die perfekte Eisdiele werden. Die perfekte Idee. Und das Ding muss richtig performen. Von Tag 1, ja. Für mich festgestellt, ja, kann man so machen. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die das genauso brauchen. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich das so mache, dann bin ich in dem gleichen Hamsterrad, in dem manch anderer ist, wenn er eine Anstellung ist.
Kannst du denn an dir selbst beobachten, dass sich jetzt so nach deiner Rückkehr etwas geändert hat bei der Art, wie du jetzt dein Coaching-Business machst? Also macht sich das dort auch irgendwie bemerkbar?
natürlich ein bisschen mehr priorisieren, weil wenn zwei, manchmal sogar drei Tage für etwas anderes noch verwendet werden, da kann ich natürlich nicht immer so lalidali durch den Tag fliegen. Das heißt, meine Zeit ist natürlich begrenzter. Das macht es aber in Teilen ein bisschen besser, weil ich besser priorisiere und besser zu Dingen Nein sagen kann, die eigentlich auch vorher schon vielleicht nicht unbedingt das beste Invest waren. Ja? Also
Ja.
Für meine Zeit. Das würde ich sagen, also es hilft mir zu priorisieren und gleichzeitig muss ich auch sagen, es hilft mir oder es sorgt dafür, dass ich den Coaching-Teil mit noch mal mehr Freude und Leichtigkeit mache, weil
Ja.
ich diese Abwechslung, das ist ja das Besondere. Ich habe ein paar Tage, in denen ich wirklich im Handwerk bin und mich mit einem Produkt nur auseinandersetze und ich habe andere Tage, in denen ich mich mit Menschen auseinandersetze und ja, ich finde diese Mischung gerade sehr, also die schenkt mir gerade sehr, sehr viel Leichtigkeit und Freude im Alltag.
Aus meiner Perspektive, wo ich ja mir ja das Thema People-Pleasing auf die Fahne geschrieben habe und ich weiß, dass du ja auch Menschen coachst, die jetzt Schwierigkeiten damit haben, sich abzugrenzen, Nein zu sagen und dergleichen mehr. Wenn ich dir jetzt so zuhören würde, wenn ich jetzt People-Pleaserin wäre, was ich zu Teilen dann auch immer noch bin, Unleashed Unicorn, würde ich immer so denken, du bist ein Mensch, der damit sicherlich gar kein Thema hat. Also du bist jemand, der komplett frei davon ist, irgendwie jemand gefallen zu wollen. Eindruck oder ist das auch so? Und wie kannst du dich dann auf die Denkweise einstellen von Menschen, die das eben sehr wohl als Thema haben, anderen gefallen zu wollen?
Mein erster Gedanke, als du es gerade so gesagt hast, war, schön wär's. Also wenn ich kein Pleaser wäre, doch, ich bin auch ein Hardcore-Pleaser und ich würde auch sagen, ich wurde auch so erzogen, dass das erstrebenswert ist, ne? Also das klassische Liebsein, gefallen wollen, nicht anecken. Und das begleitet mich auch heute noch. Ich glaube, ich bin deutlich besser darin geworden. Also ich sag mal so, wenn ich heute in eine Anstellungsrolle zurückgehen würde, in eine Führungsrolle, was ich übrigens für mich auch nicht ausschließe, ne, weil ich habe es geliebt, Führungskraft zu sein und ich habe auch meine Karriere vorher sehr wertgeschätzt für das, was ich dort hatte. Ich glaube, es würde mir viel leichter fallen, heute dort Grenzen zu setzen.
Ja.
Ich weiß, wie wichtig das für mich ist und weil ich weiß, dass das auch ein Teil ist, der in der Anstellung Dinge schwierig gemacht hat für mich mental und auch vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ne, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also deswegen, manchmal bin ich noch neugierig herauszufinden, was wäre eigentlich so eine Rolle, wo man sich mal wirklich frei macht davon. Und auf der anderen Seite habe ich das aber heute noch. Also ich kann dir sagen, du hast mich ja zum Beispiel gerade nach dem Eisladen gefragt. Innerlich habe ich gleich gemerkt, wie ich das Gefühl hatte von, oh, hoffentlich enttäusche ich jetzt nicht jemanden, wenn ich nicht sage, übrigens, in 3 Monaten ist die Eisdiele da. Und dann bin ich Frau, die Eisdiele aufmacht. Weißt du, was ich meine? Also ich da eine neue Form von People-Pleaser, nämlich dieses, oh Gott, jetzt hören mir ja Leute im Podcast zu, die wollen doch jetzt eigentlich was ganz anderes von mir hören. Die wollen doch jetzt hören, dass ich hier Eis mache den ganzen Tag. Ja? Deswegen, dieser People-Pleaser schwingt immer mit.
Gibt ja tatsächlich Menschen, die sich sehr harsch abgrenzen, die also in meinen Augen auch keine wirklich gesunde Art und Weise gefunden haben für sich, wie sie mit ihrem People-Pleasing Frieden schließen können, dass sie das also eben jetzt in ein gesundes Maß umlenken können. Da denke ich manchmal ja, die sind dann übers Ziel hinausgeschossen. Wie kann man verhindern, dass einem das passiert?
Eine Basis fürs glücklich und erfüllt sein ist ja eine Form von Autonomie. Ne? Also wenn ich es schaffe, autonom zu agieren und wirklich so zu agieren, wie ich es möchte, dann glaube ich, bin ich wirklich frei. Und wenn ich frei bin, spüre ich auch diese Erfüllung. Und in der Autonomie gibt es aber ja unterschiedliche Phasen. Es gibt nämlich einmal die Menschen, die sozusagen sich voll anpassen und gar nicht mehr sie selbst sind. Und es gibt aber auch eine andere Form, die auch noch keine Autonomie ist. Und das ist nämlich dieses, in die Gegenwart zu gehen. Ne? Also sie sagen, ich will insbesondere ganz anders sein als alle anderen. Oder ich möchte Kontakte abbrechen, ganz klare Kante zeigen. Und es sind ja beides nicht gute Formen. Bei beides wird uns am Ende des Tages nicht glücklich machen. Ich sag mal so, wenn ich den Kontakt zu meiner Familie abbreche, nur weil die vielleicht mit ein oder zwei Entscheidungen nicht einverstanden waren, ich weiß nicht, ob man wirklich innerlich glücklicher ist, als wenn man einfach nur auf sie hört. Ja? Und deswegen geht es ja immer darum, wirklich sich zu trauen, seinen ganz eigenen Weg zu gehen und sich wirklich frei davon zu machen. Wie kann man das machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es fängt immer erstmal mit Reflexion an.
Mhm.
Also warum verhalte ich mich gerade so, wie ich mich verhalte? Tue ich das, weil ich das wirklich so will?
Ja.
Oder was birgt sich noch dahinter? Ja, weil zum Beispiel in so einer Gegenreaktion, also dieses ganz harte Schotten zu machen, ist ja häufig ein, ich will mich selber schützen.
Ja.
Ja, und wenn ich mich selber schütze, dann bin ich aber gerade noch nicht autonom, sondern das ist ja wirklich nur dieses, mach die Türen zu, ja.
Ja.
Also deswegen, ich würde sagen, es fängt immer mit Reflexion an und Reflexion vielleicht sogar in dem Rahmen, in den Situationen, sich mal zu fragen, wie fühle ich mich da? Weil das ist auch etwas, was ich feststelle, viele von uns sind nicht so ganz im Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen. Ich bin da übrigens auch ganz schlecht drin und in jahrelang, würde ich sogar fast sagen, hatte ich es fast gar nicht. Ruhig mal zu gucken, in solchen Momenten, wo ich entweder please oder ganz harte Kante zeige, wie fühle ich mich da gerade wirklich? Und auch wirklich ganz, ganz ehrlich zu sein, ja.
Ja, mega spannend. Ja, also ich würde sagen, so langsam können wir auch mal so die Zieleinfahrt nehmen. Wenn du jetzt nochmal so überlegst, was so für dich auch so die Takeaways sind von unserem Gespräch, würdest du dir zutrauen, das mal aus deiner Perspektive ein bisschen zusammenzufassen?
Im Kern geht es darum, dass wir selber ein erfülltes Leben führen. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, was wir uns alle setzen können. Wie wir dieses Ziel erreichen, liegt an uns. Und es gibt eben nicht von außen diesen einen Weg, den man einschlagen muss, der einem das dann verspricht. Es geht darum, herauszufinden, wer man selber ist, was man selber möchte und was man selber braucht. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Was brauche ich wirklich, um sagen zu können, ich fühle mich gut, ich bin zufrieden, ich bin erfüllt, glücklich, was auch immer man da für ein Wort einsetzt, ja. Und dass man es da schafft, sich mal frei zu machen von dem, was von außen auf einen einprasselt. Und nicht nur Familie und Freunde, ich meine auch Ratgeber, ich meine auch die Online-Welt, ja. Also wirklich auf sich selbst schauen.
Ja,
was
ja.
brauche ich und wer bin ich?
Ja. Da fängt es auf jeden Fall an. Und ausgehend davon wird dann auch ganz viel anderes möglich. Und wenn man das für sich auch herausgefunden hat, was man sich eben wirklich wünscht, dann kann man da auch wieder besser eine Auswahl treffen. Ja, Marleen, ich würde sagen, ich hoffe, dass du ganz vieles von deinen Projekten noch umsetzt. Und ich werde mir das weiterhin natürlich auch auf LinkedIn alles immer sehr interessiert anschauen. Vielen lieben Dank, dass du ja deine Einblicke heute mit uns geteilt hast.
Noch vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja. Bin gespannt, wie diese Folge ankommt. Ich hoffe gut.
Ja, das will ich auch hoffen. Dankeschön.
Ja, das war sie auch schon. Die Gastfolge mit Marleen Relling-Schäfer und ihrer Unleashed Unicorn Mission. Marleen und ich lieben beide den alten Frank Sinatra Song My Way. Und so habe ich auch diese Folge genannt. In unserem Gespräch hat Marleen für mich eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu finden und mutig zu gehen. Selbst wenn das manchmal bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple. Wenn du Gedanken, Ideen, Feedback oder Vorschläge für Themen und Gäste hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Und wie immer gilt, melde dich bei mir, wenn du im Coaching an deinen Themen mit mir zusammenarbeiten möchtest. Und denk dran, einfach machen. Der erste Schritt bringt dich schon weiter. Bleib zuversichtlich und sei gespannt auf die nächste Solo-Folge, in der ich vertieft darauf eingehen werde, wie du dir selbst treu bleibst und authentisch deinen Weg gehst.